Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Willkommen zu einer weiteren Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Ich bin Fritzi Quiel, ich habe 2 Kinder und bin mit Leidenschaft Lerntherapeutin. Ich begleite in meiner Arbeit Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Und die sind nämlich für das Lernen so unfassbar wichtig. Leider bereitet aber den Eltern als auch den Kindern das Lernen manchmal ganz schön viel Kummer und Sorgen. Dabei ist oft gar nicht so klar, warum das mit dem Lernen nicht klappt, warum das Wissen nicht hängen bleibt. Frust, Tränen, Verweigerung erschweren dann den Alltag. Caroline und ich wollen heute die Stunde nutzen, um einen Überblick über die häufigsten Lernschwierigkeiten zu geben, die uns in unserer Arbeit begegnen. Und natürlich wollen wir auch tatkräftig mit Ideen unterstützen, wie man da die ein oder andere Entlastung schaffen kann. Liebe Caroline, schön, dass du da bist.
Hallo. Zu mir kommen die Eltern mit ihren Kindern, mit den von Psychologen diagnostizierten Schwierigkeiten im Rechnen, also Dyskalkulie, im Lesen und Schreiben, Legasthenie und psychosozialen oder emotional-seelischen Bereich, Aufmerksamkeitsdefizit oder Verhaltensauffälligkeiten. Nicht immer kann ich erklären, was nun das eine und was das andere ist, weil meistens mehrere Schwierigkeiten auch gleichzeitig auftauchen. Was sind nun diese beraten Anzeichen genau? Was sind die Ursachen? Und was ist der Umgang damit? Fangen wir gleich an. Was ist Legasthenie?
Ach, auch da streiten sich wiederum die Gemüter. Spreche ich von einer Schwierigkeit im Lesen und Schreiben? Ist es eine Legasthenie? Ich persönlich würde sehr gerne über Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben reden. Das klingt nicht ganz so hart und böse, auch wenn es vielleicht am Ende das Gleiche ist. Die Eltern oder Aussagen, die Eltern dann gerne mitbringen im Erstgespräch, ist: Mein Kind kann nicht lesen, mein Kind schreibt so schlecht. Das sind so Standardaussagen. Damit können wir natürlich nicht viel machen, weil das trifft ja vielleicht auf viele zu. Viel wichtiger ist dann im Erstgespräch für mich auch, also für mich ist immer wichtig, wie genau schreibt das Kind. Also ich lasse mir gerne eine Schriftprobe geben, um zu sehen, welche Schreibfehler gemacht werden. Weil viele der Rechtschreibfehler, die Kinder so machen, sind antrainierte Fehler. Weil in der Schule gestartet wurde mit Schreiben nach Gehör. Darüber kann man, das kann man Freund von sein, man kann es doof finden, solange Fehler eben nicht korrigiert werden, prägen die sich dann eben ein. Und wenn nach 3 Schuljahren dann diese Vermutung einer Schwierigkeit im Lesen und Schreiben bekommt, ist es schwierig, diesen Fehler oder diese eingeübten Fehler wieder rückgängig zu machen, als wenn man gleich bewusst darauf achtet. Dann gibt es aber auch die Kinder, die tatsächlich, denen der Zugang zu den Buchstaben so ein bisschen fehlt, die das mit dem Alphabet nicht so zusammenkriegen, die Lautbuchstabenzuordnung nicht parat haben, weil das ist natürlich grundsätzlich wichtig, um auch lesen zu können. Wenn ich nicht weiß, was das für ein Buchstabe ist und wie der heißt, wie soll ich ihn denn dann in einen Laut formulieren, um daraus Wörter zu bilden? Also es sind ganz verschiedene Schritte oder auch Dinge, die ein Kind da so mit sich bringen kann.
Und heißt das, dass die Kinder dann so ein bisschen zurückhängen, weil die eine oder andere Entwicklungsphase einfach noch nicht beendet ist? Oder ist das etwas, was man lebenslang hat?
Also wir haben Kinder, die sehr gut das aufarbeiten können. Und das sind sicherlich dann auch keine Kinder, wenn es medizinisch getestet wird, dass eine starke Störung ist, sondern das sind eben aufgrund von vielleicht nicht richtig gelernt oder die Regeln nicht richtig angewendet, dass daher eben das Ganze rührte. Es wird aber auch die Menschen geben, die auch natürlich im Erwachsenenalter nie flüssig lesen werden vielleicht oder immer wieder Rechtschreibfehler machen. Und das Ziel, finde ich, einer Therapie oder einer Begleitung an dieser Stelle sollte sein, die Kinder lebenssicher zu machen. Also so, dass sie mit dem Handicap, was sie haben, gut umgehen können.
Mhm.
Was sind denn die häufigsten Anzeichen? Also wenn ich jetzt noch keine Diagnose habe, woran kann ich das auch als Eltern und auf Blick jetzt zu meiner Tochter schon sehen?
Also, wenn wir uns das, also wir müssen ja immer lesen angucken, das Lesen angucken und wir müssen uns das Rechtschreiben anschauen.
Also die
Beim Lesen,
Regeln einhalten.
ja, also beim Lesen haben die Kinder, die lesen sehr langsam oder eben vermeiden das Lesen. Also Vermeidung ist grundsätzlich, finde ich, ein Warnsignal, wo wir hellhörig werden dürfen. Wenn mir einer sagt, das Kind liest nicht und das Kind schreibt nicht, ist ein Signal, denn Vermeidung schützt uns davor, in der Regel etwas zu tun, was uns schwerfällt, was uns Unbehagen
Was
auslöst.
uns verletzt, ja, Unbehagen,
Ja.
ja.
Und beim Lesen, also nicht nur langsam lesen, also vielleicht den ersten Buchstaben erkennen, dann aber was anderes deuten, wo der Laut zupasst. Vielleicht, das sind so typische Zeichen. Überhaupt dieses Zusammenziehen der einzelnen Buchstaben fällt schwer, weil da muss ja erstmal der erste Buchstabe, der zweite Buchstabe und, und. Also das sind durchaus
Also auch,
Anzeichen.
dass die Buchstaben, also zum Beispiel bald, ja, also
Ja?
dass dann so Blatt rauskommt.
Ja, genau. Auslassen, vertauschen, hinzufügen von Wörtern, Silben. Also da ist, der Möglichkeiten gibt es da
Und
viele.
auch ausdenken, oder?
Ja,
Ja,
man, da
ja.
werden dann andere Wörter eingesetzt, die gut passen würden.
Ja, genau.
Texte, die man dann gelesen hat oder die das Kind dann liest, können schwer wiedergegeben werden. Weil ich so am Wort klebe, dass ich am Ende, wenn ich das Wort vielleicht irgendwie zusammen habe, ich habe gar keine Energie und Zeit mehr, damit den Inhalt des Ganzen zu merken.
Ja.
Beim Schreiben, Buchstabenverwechslung, BD, P und Q zum Beispiel, werden gerne vertauscht. Ähnliche Laute, ähnlich klingende Laute, vertauscht. Auch hier Auslassung.
H.
Ja, naja, so ein stummes H kann man ja mal weglassen. Ist ja nicht da, ist ja stumm,
Ja,
ne?
genau, ja. Also Doppelkonsonanten, Doppelvokale.
Ja, das sind auch schon typische Rechtschreibfehler. Das hat auch, dass diese Sachen, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt einem Kind maßgeblich zuschreiben, was eine Schwierigkeit im Rechtschreiben hat. Grundsätzlich, glaube ich, beim Schreiben ist eine hohe Anzahl von Fehlern. So, da geht es auch schon los mit Satzanfängen. Vielleicht Satzzeichen nicht. Also wenn man Beispiel, wenn Diktate geschrieben werden, dass nur, ich übertreibe, die Hälfte der Wörter geschrieben werden. Ein Kind mit einer starken Schwierigkeit, also wo ich starke Schwierigkeit im Rechtschreiben ansetze, das kann ich den Text auch inhaltlich nicht ergreifen. Weil da ist nicht, also da sind wir auf einer Schreibebene, da geht alles durcheinander.
Da werden vielleicht auch die Leerzeichen weggelassen, ne? Kann das sein?
Ja, auch das, Wortzusammenhänge, das ist da, und alles ist möglich. Also es gibt nichts, was es
Das habe ich
eigentlich
auch schon mal gesehen.
nicht
Und da konnte
gibt.
ich dann auch wirklich selber schwer mich reindenken, um den Inhalt quasi zu dechiffrieren. Das ist halt komisch, weil man muss sich vorstellen, ich habe mal ein Blatt gesehen, wo nachempfunden worden ist, wie jemand mit einer Leserechtschreibschwäche, Schwierigkeit die normalen Texte sieht, nämlich quasi nimmt einen Text und spiegelt den. Und dann nehmt ihr aber den gespiegelten Text und setzt ein paar Buchstabe nicht spiegelverkehrt hinein. Oh. Das kann ich ja gerne mal
Aber das ist,
verlinken.
und da muss ich sagen, bei den Kindern, die mir begegnen, sind das die wenigsten Fälle, wo das so massivst ausgeprägt ist. In den meisten Fällen, die mir in der Schule begegnen und auch hier, sind das wirklich einfach, denen fehlt Übung, denen fehlt Routine. Eine unleserliche Handschrift ist auch ein Merkmal, muss nicht zwingend, aber wenn ich schlecht und unordentlich schreibe, dann kann man es nicht lesen, ist eine gute Schutzfunktion. So.
Aber Kinder schreiben heute wenig gerne.
Weil sie grundsätzlich wenig schreiben,
Genau, ja.
Caroline.
Ja,
Und das
genau.
ist dann, und du siehst diesen Kindern auch förmlich an, wie es körperlich anstrengend ist, A zu lesen und B zu schreiben. Also da sind so viele Sachen, und ich glaube, die Kinder, die mit einer Leserechtschreibschwierigkeit zu uns kommen, die haben auch schon viel durch. Die waren beim Logopäden, vielleicht während der Kita, die waren schon bei der Ergotherapie. weil die Feinmotorik nicht so ausgeprägt ist. Also die haben schon das ein oder andere hinter sich gebracht.
Aber das ist ja auch so der normale Weg, ne? Also wenn es auffällig ist, dass das Lesen, Schreiben vermieden wird, dann geht man ja zum Kinderarzt, zum
Genau.
Logopäden, dann der übliche Weg zum Psychologen, der diese Testung macht und dann hat man die Diagnose, die für manche gut, für manche nicht so gut ist, quasi für das Mentale, aber genau, also es ist eigentlich eine lange Reise, bis man diese Diagnose hat und damit umgehen kann.
Vieles von dem, was wir brauchen, bereiten wir im Kindergarten schon vor. Also bereits im Kindergarten werden ja erstmal durch jede Untersuchung beim Kinderarzt wird ja geguckt, ob die Ohren in Ordnung sind, ob die Augen in Ordnung sind. Später, ich glaube, zur Schuleingangsuntersuchung eigentlich auch nochmal. Also auch da kann ja schon geguckt werden, ob es körperliche Einschränkungen gibt. Weil wenn ein Kind, also die Kinder, die
Mittelohrentzündung und so.
ja, die dann irgendwann so Paukenröhrchen bekommen, die also vielleicht die ersten Jahre nicht gut gehört haben, die sind dann sehr ruhig und dann, wenn ich nichts höre, dann kann ich mich natürlich auch nicht so mitteilen und, und. Diese Kinder mitunter haben auch Schwierigkeiten eben beim Lesen und Schreiben, weil die da einfach sprachverzögert sind. Reime bilden, das Reimen von etwas. Also Reimen ist eine Vorläuferfähigkeit fürs Lesen und Schreiben, für die Laute.
Ja,
Das
stimmt.
ist etwas, was man im Kindergarten gut beobachten kann. Kann das das Kind, kann es nicht? Sind die Augen in Ordnung? Also grundsätzlich die Kinder, die zu uns kommen oder auch die Eltern, ich frage immer, ist das Kind körperlich, ist es gesund? Sind die Augen in Ordnung? Sind die Ohren in Ordnung? Und dann kommen so Stück für Stück die Informationen, ja, ach, das war mal da und dann haben wir hier nochmal eine Untersuchung und dann erklären sich vielleicht auch dann die Schwierigkeiten, die das Kind aktuell hat.
Also die Voraussetzung fürs Hören und Sehen muss da sein und meistens ist es tatsächlich nicht. Und das ist sehr, also wenn man sich vorstellt, dass man nicht irgendwie nicht richtig hören kann, naja, wie soll man dann die Buchstaben B und D voneinander unterscheiden? Also ist klar.
Und wenn wir jetzt, wir überspitzen gerne mal ruhig, wenn wir jetzt also ein Kind in der Schule haben, das Kind macht viele Fehler, das Kind sitzt beispielsweise ganz hinten, es macht viele Fehler, das, was es abschreibt von der Tafel, ist immer irgendwie falsch und nicht richtig. Und dann sieht der Lehrer, die Lehrerin, das Kind macht viele Fehler, macht einen Test und dann kommt die Diagnose Leserechtschreibschwierigkeit. So ist ja für alle erstmal, finde ich, ein Riesenschock. Was da aber nicht hinterfragt wird, ist das Kind gesund und, und. Die Familie geht dann mit diesem Kind zum Arzt und lässt genau das untersuchen. Und dann stellen wir fest, ach guck mal, die Augen sind ganz schlecht. Und vielleicht hört es auch noch schlecht. Dann ist diese Diagnose der Leserechtschreibschwierigkeit in meinen Augen hinfällig. Das Kind hat Probleme, aber die basieren darauf, dass da körperlich irgendwas nicht in Ordnung ist. Also erstmal das Körperliche in Ordnung bringen. Und dann wird sich der Rest und auch mit Übung und Training auflösen.
Und wenn aber jetzt nur das Körperliche da ist. Ja, also körperliche Einschränkung. Wie gehe ich dann damit um? Also was sind jetzt quasi die Methoden, die Fördermethoden, die du anwendest?
Ich lasse mir als allererstes immer gerne zeigen, wie schreibt das Kind. Und zwar nicht irgendein Lückentext, den es ausfüllt, sondern wirklich eigene, selbst verfasste Texte. Weil das ist das Schwierigste für uns, eigene Texte zu produzieren, die inhaltlich als auch grammatikalisch in Ordnung sind. So, und dann sehe ich ja schon da die ersten Baustellen, wie sind die Satzanfänge groß geschrieben? Meine vier goldenen Fritzi-Regeln, Satzanfänge groß. Ist am Satzende irgendein Satzzeichen? Sind so eine Sachen wie I-Punkte, Ö-Strichelchen und dergleichen gesetzt worden. Das ist reine Konzentration und Aufmerksamkeit. Und da sage ich immer, das kann eigentlich jeder, egal wie groß die Leserechtschreibschwierigkeiten, einen Satzanfang groß machen und einen Punkt am Ende setzen und die Pünktchen. Unabhängig mal davon, wie die anderen Wörter da sind.
Und auch durchgehend, ne? Also nicht, wenn es vereinzelt vorkommt, das könnte ja dann immer mal sein, sondern wenn die Fehler regelmäßig
Ja,
passieren, ne?
und diese Fehler kommen häufig vor von Klasse bis Klasse. Also das ist etwas, was nicht vollautomatisiert irgendwie abläuft, wie vielleicht bei uns. So. Und dann natürlich ist der nächste Schwierigkeitsgrad, wäre dann die Groß- und Kleinschreibung. Also das ist so erstmal mein großer Rahmen, den ich abklappere. Und wenn ich sehe, eben die Satzanfänge sind, also dann ist das mein erster Fokus. Alles, was wir machen, wenn wir Sätze schreiben, auch die Selbstkontrolle. Weil oft haben diese Kinder auch keine Strukturen, sich selber zu kontrollieren. Und das muss man einüben. Woche für Woche, Tag für Tag. Bis es in Fleisch und Blut übergeht.
Aber ich glaube, dass man auch so Konzentrationstraining oder vielleicht auch Selbstbewusstseinstraining oder Wahrnehmungstraining ruhig auch machen kann mit ganz anderen Dingen als mit Schrift,
Ja,
oder?
also wenn ich weiß, ich habe da ein Kind vor mir sitzen, was Schreiben vermeidet, dann werde ich nicht hingehen und die Stunde starten. Los, Kids, Zettel, Stift, jetzt schreibst du mir mal die nächsten 100 Wörter auf. So, die Frage ist, wie können wir vielleicht Schreiben versteckt doch machen? Buchstabieren von Wörtern. Ich muss mich beim Buchstabieren damit auseinandersetzen. Scrabble-Buchstaben zum Beispiel, Wörter legen oder was es auch immer dafür verschiedene Materialien gibt. Ich fange auch gerne bei manchen, also bei den Kleinen, vor allen Dingen bei den Kleinen an, wo ich nicht, erstmal können Sie das Alphabet aufsagen? Wissen Sie, wie das Alphabet funktioniert? Das kann man wunderbar üben. Kleine Kärtchen, wie auch immer, Buchstaben zum Anfassen gleich, zum Schieben und da mal was durcheinander bringen. Reimwörter, damit beginne ich auch. Also wir haben zwei Bilder, das ist also wirklich ohne Schrift und die Kinder müssen herausfinden, welche beiden Wörter reimen sich. Der nächste Schritt wäre dann, aus wie vielen Silben besteht das Wort? Und je nachdem, wie gut das funktioniert, wiederhole ich das natürlich immer und immer wieder. Und wenn ich merke, ach guck mal, das klappt sehr gut, welcher Vokal gehört auf die Silbe? Weil diese werden auch gerne mal weggelassen, so Sachen. Und wie gesagt, das je nachdem, welche Herausforderung das Kind dann mitbringt, setze ich an.
Ja, und ich glaube auch, also so beobachtet zu haben, dass auch die Laut Graphem sagt man, glaube ich, ne, Verbindung, also wie wird B ausgesprochen, wie wird T ausgesprochen, also dass das nochmal wiederholt und verknüpft wird im Hören. Vielleicht ist ja wirklich was mit den Ohren und dann muss so ein bisschen gegengearbeitet werden. Ah, es fällt schwer und ich höre keinen Unterschied und so, aber vielleicht muss man dann doch ein bisschen mehr üben, genauer hinhören, ein bisschen mehr Zeit haben. Um dem Gehirn die Differenzierung, die definitiv kommt, weil das hatte ich auch, als ich Vietnamesisch lernen musste. Zuerst habe ich gar keinen Unterschied gehört.
Ja.
Ich habe ja nicht mal die Leerzeichen gehört. Also ich habe ja nicht mal, das ist ja einfach ein ganze Wortgewalt da gewesen und gar nichts Einzelnes, bis ich langsam, langsam die Worte kamen dann als mentales Bild irgendwann für mein Gehirn abrufbar.
Und du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, Zeit.
Ja.
Es braucht alles seine Zeit. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger.
Ja.
Und auch das ist etwas, habt Vertrauen, dass das funktioniert. Weil wir müssen da Stück für Stück aufarbeiten. Sei es beim Lesen, sei es beim Schreiben. Beim Lesen, wenn ich merke, das Kind hat da Schwierigkeiten, dann fange ich eben an, ja, auch da erstmal zu gucken, wie sind denn die Buchstaben, kannst du den Buchstaben benennen?
Ja, genau.
Wie ist es in Kombination mit zwei Buchstaben, mit einem anderen Vokal? Und ich hatte mal einen Schüler, da habe ich festgestellt irgendwann, der hatte wirklich Schwierigkeiten beim Lesen. Und da habe ich festgestellt, der liest nicht von links nach rechts, der liest von rechts nach links.
Ja. Hat der
Was steht
arabischen
da?
Hintergrund?
Nein, da steht Am und er hat Ma gelesen. Stand dann Ma, hat er Am gelesen.
Oh,
Und wenn natürlich, wenn ich den Fokus da nicht habe, dann sind natürlich längere Wörter, werden dann sehr, sehr komisch. Aber
wow.
mit dieser Entdeckung haben wir es dann geschafft. Immer, wir fangen links an, wir fangen vorne an und langsam, Silbe für Silbe, Buchstabe für Buchstabe, je nachdem, wie lange es braucht. Und er liest, ne? Es funktioniert. Er liest auch sinnentnehmend, dieses Kind oder dieser
Ah,
Junge.
sehr gut.
Ja.
Und geht man dann auch so vor bei Dyskalkulie? Oder ist das eine ganz andere Herangehensweise?
Wenn du darauf hinaus willst, dass man von Anfang an und kleinschrittig arbeitet, na natürlich ist das sollte das derselbe Fahrplan sein.
Ja, weil ich habe gehört, dass die Leserechtschreibschwierigkeiten Schwierigkeit vererbt und dauerhaft bleibt und Dyskalkulie eigentlich abtrainierbar ist. Stimmt das nicht?
Also, wenn ich mit der Mathematik auf Kriegsfuß stehe, aus welchen Gründen auch immer, werde ich das mein Leben lang mit mir rumtragen. Da finde ich vielleicht Wege, irgendwie um das Nötigste zu machen, aber ich werde nie himmelhoch jauchzend die Matheaufgabe lösen oder zusammenrechnen, ob mein Einkaufszettel stimmt. Mhm. Ich werde da meine Kniffe und Tricks haben, das zu machen. Sicherlich ist in Familien, wo die Eltern betroffen sind, das erhöht. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die Eltern auch bestimmte Dinge nicht machen, weil es ihnen schwerfällt, wie lesen. Mhm. Und dass damit das vielleicht etwas durchaus, was als Veranlagung da ist, verstärkt. Aber ich glaube...
Ja, ich glaube auch. Also es gibt auch welche, die die Diagnose haben und dann aber sich sehr, sehr, sehr ins Zeug legen, wo ich denke so, du liest wunderbar.
Ja.
Also das ist ja Wahnsinn und lass dir nichts erzählen. Beziehungsweise, wenn man es nicht übt, und da zeige ich jetzt hier gerade auf mich, zum Beispiel, das kleine 1x1 nicht übt, dann verblasst es auch, egal ob man da jetzt irgendwas...
Und so ein Test, der irgendwann gemacht wird, ist nur auch wie hier wieder nur eine Momentaufnahme. Mhm. Gehe ich da hinein, habe schlechte Laune, habe Stress mit Mama und Papa, werde ich... die Ergebnisse vielleicht nicht erzielen, die ich eigentlich erzielen könnte. Mhm. Wir haben an einer Schule, ich mit einem Vater gesprochen, das Kind, der sagte, sein Sohn hat eine Leserechtschreibschwierigkeit. Der ist aber in der Schule super durch diesen Test durchgegangen, weil er den Test schon 100 Mal gemacht hat. Ja.
Also, genau, das heißt nicht, dass man das Abitur nicht schafft und nicht studiert.
Nein.
Also es ist da alles möglich.
Ich habe, wie gesagt, ich habe eine Schülerin, die hat eine Leseschwäche. Mhm. Eine stark ausgeprägte Leseschwäche. Gemessen an ihrer Altersgruppe liest sie zu langsam. Mhm. So.
Okay.
Sie liest langsam. Warum liest sie langsam? Weil sie ungeübt ist. Mhm. Sie kann lesen, aber ihr fehlt Routine. Sie muss lesen, lesen, lesen.
Ja.
Aber sie wird durchs Leben kommen.
Mhm.
Sie liest dann halt einfach langsamer.
Mhm.
So. Also an der Stelle klingt das immer dann so schlimm und dramatisch für die Eltern. Mein Kind hat eine Leseschwäche. Wow.
Ja.
So, aber... Nein, dein Kind liest.
Ja.
Langsam.
Ja.
Und ich finde es ziemlich gut. Mhm. Sie muss es üben.
Was sind die Anzeichen für Dyskalkulie?
Also Finger, mit den Fingern rechnen oder mit den Fingern zählen ist ja irgendwann verpönt, grundsätzlich. Aber wenn ich auf ein Kind stoße in der 7. Klasse, was dann eben noch relativ einfache, überschaubare Aufgaben mit den Fingern rechnet, werde ich zumindest ein bisschen hellhörig.
Mhm.
Weil dann sind ja die Grundfähigkeiten im Zahlenraum bis 20, wie ich auf den Zehner auffülle und ja nicht gegeben.
Mhm.
Ach, na hier, Fehler, also falsche Ergebnisse, also keine Mengen, schlechte Mengenerfassung. Was ist mehr, was ist weniger? Nicht vorwärts, nicht rückwärts gut zählen können, also divers. Also das ist auch wieder vielfältig.
Mhm.
Und auch hier... Also bei der Leserechtschreibschwäche würde ich je nach Alter anders ansetzen tatsächlich. Aber bei der Rechenschwäche würde ich auch mit einem 8-Klässler, wenn ich merke, der hat Schwierigkeiten, den Zahlenraum bis 10 bis 20 mal abklappern. Weil das im Vergleich zur Sprache ist ja Mathematik baut einander wirklich auf. Und wenn ich den unteren Zahlenraum nicht verstanden habe, wie da die Logik ist, welche Strategie ich anwende, ist es irgendwann ein Fass ohne Boden, das aufzuholen. Im Deutschunterricht oder beim Lesen und Schreiben, wiederhole ich vieles immer und immer wieder. Mathematik baut aufeinander auf.
Mhm. Ja, da würde ich auch so anfangen, erstmal diese Zahlen als eine Art Symbol, ne, dass man halt die 7 von der 4 ganz klar unterscheidet und so weiter und das sich einprägt, auch schreiben, noch und nöcher, bis dann die Zuordnung von Mengen, die 5 ist so, was ich ja immer gerne, also mag, ist, dass die 5 wie beim Würfel so aussieht und dann kannst du immer so Blöcke rechnen, ne, oder gleich überschauen.
Das sind Sachen, die man durchaus da sehr gut auch Zielstrategien. Welche Strategien, zählt es jeden einzelnen Punkt oder schafft es sich eben immer Fünferblöcke oder Zehnerblöcke?
Mhm.
Würfelbilder
ist
etwas, was die Kinder auch im Vorschulalter eben schon lernen.
Oder auch die Form, ne? Also wo wir jetzt bei Würfelbilder sind und ich stelle mir vor, also zwei Dreierreihen sind ja sechs.
Genau.
Und
Ja, genau, dass sie das eben mit der Zahl 6 verknüpfen. Sie werden erst zählen ein paar Mal, aber dann sind 6, aber sie werden irgendwann, die keine Probleme, denke ich mal, in der Mathematik haben werden, haben irgendwann relativ schnell verknüpft, dass, ach guck mal, ist eine 6, da denke ich nicht mehr drüber nach. Die Probleme haben mit dem Rechnen, die zählen jedes Mal die Würfel ab.
Und haben die auch schon Probleme mit den Formen Dreieck, Quadrat und
Ich muss
Sechseck?
ehrlich sagen, das fasse ich gar nicht an der Stelle an, weil da wird es mir erstmal wichtig, dass wir genau das auch erkennen. Und es gibt ein schönes Spiel, Schatzbox oder Klapprett. Und das ist ein Würfelspiel. Und da hast du die Zahl, es gibt es in unterschiedlicher Ausprägung. Man hat die Zahlen von 1 bis 9 auf klein, so einen kleinen Klappen. Und man würfelt mit zwei Würfeln, kann also maximal die Zahl 12 würfeln. Und muss dann das, was ich gewürfelt habe, zum einen zusammenzählen und dann umklappen. Und wenn ich also einmal die 12 gewürfelt habe, naja, mache ich vermutlich vielleicht die 9 und die 3. Und dann würfel ich nochmal die 12, dann muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich die noch zerlegen? 7 und 5 zum
Ja,
Beispiel.
genau, dieses
Und
Zerlegen.
das übt wunderbar diese basalen Fähigkeiten.
Stimmt, also dass man auch ja, da bin ich jetzt wieder mit dem Phonologen und dem Grafischen, also dass man auch hört, was es für eine Menge ist. Und dann natürlich das Zerteilen, genau, dass 4 1 plus 3 ist, 3 plus 1 und eben 2 plus
Ja,
2.
und da gibt es ja auch viele Hilfsmittel für. Da gibt es diese kleinen Klötzchen oder da gibt es Hunderterfelder, Zehnerstangen, so. Auch damit, also visualisieren, glaube ich, ist für diese Kinder das A und O. Lege dir die Mengen, erfahre es. Und irgendwann werden sie, wie lange auch immer das dauert, verstanden haben, wenn ich mir da 5 hinlege, sind das in 5 Minuten immer noch 5. Aber die wirkliche Schwierigkeiten haben, die zählen auch nach 5 Minuten wieder
Ja,
durch.
die haben die Sicherheit nicht. Woher kommt das? Was gibt's für Ursachen dafür?
Naja, aber also wenn auch bei der Dyskalkulie, wenn auch da die Biologie der eigenen Eltern, die Genetik der Eltern eine Rolle spielt und da ein Stück weit das Risiko bei mir, wenn meine Eltern das haben, erhöht ist, sicherlich, wie gesagt, wie ich schon sagte, die Umweltreize, mit denen ich groß werde, wenn ich Eltern habe, die das vermeiden, dann habe ich den Zugang nicht und dann
Oder
wird
auch
es
die
mir
mich
vielleicht dann
in dem
auch.
Prozess stören, ne? Also weil was machst du jetzt? Ja, ich zähle die Perlen. Nee, ach Quatsch, du musst jetzt hier dies machen, ja?
Vielleicht auch das natürlich, all das kann reinfließen. Aber ganz häufig ist einfach Aufmerksamkeit und Konzentration etwas, was vermindert ist. Kann man das so sagen? Ja, doch. Also leicht ablenkbar. Und wenn ich mich natürlich nicht lange konzentrieren kann, dann schweife ich ab mit meinen Gedanken, dann kriege ich nur die Hälfte mit. Wenn ich länger brauche, um Dinge zu verstehen, wenn ich mein Gehirn, die Verarbeitungsgeschwindigkeit niedriger ist als bei anderen, dann kostet mich es einfach viel mehr Kraft. Da brauche ich mehr Zeit und einen längeren Weg. Und dann ist aber Schule wartet nicht auf mich. Und sie geht weiter. Und irgendwann haben wir dann einen ganz fiesen Teufelskreis und das ist egal, wo wir vermutlich drin hängen. Ich komme nicht mehr mit. Die Ergebnisse sind schlecht. Ich erfahre nur negatives Feedback auf meine Leistung. Zu Hause, ich muss lernen und lernen, ich muss immer und immer und immer wieder und noch mehr machen, aber irgendwie wird es nicht besser und dann habe ich Frust und dann entwickle ich vielleicht Verhaltensauffälligkeiten, werde laut, unruhig, verweigere mich total. Also das können wir uns ausmalen, wohin wir möchten. Das ist eine Endlosschleife.
Und wie sind die Umgangsmethoden damit? Einfach üben und Lerntherapie?
Naja, das wäre natürlich einfach, ne? Wenn du dein Kind bei uns abgibst. Wir arbeiten einmal die Woche mit dem Kind und dann haben wir irgendwann, zack, ist das Problem gelöst. Ja, nein, leider nicht. Ich glaube, jeder muss da seinen Beitrag zu leisten. Das Kind natürlich. Also meine Aufgabe ist es dann, dem Kind zu zeigen, hey, du kannst was. Du bist mehr als nur eben die Mathearbeit oder das Lesen oder Schreiben. Also da geht es ganz viel um Selbstwert. Also wir müssen schauen, was finden wir, wo setzen wir an, dass A, das Kind Spaß hat, dass es Erfolge hat. Da müssen wir anfangen. Ich muss nicht da direkt in den Schmerz reingehen. Da verprelle ich ja jeden. Also da würdest du ja auch keinen Bock haben, wenn ich direkt in die Wunde pieke. Also gucke ich, dass ich etwas finde, wo ich weiß, das kannst du auf jeden Fall lösen. Ist beispielsweise beim Lesen und Schreiben durchaus mit dem Alphabet. Das macht den Spaß, wenn es spielerisch ist. So. Das Würfelspiel macht den Kindern Spaß. Da fällt es nicht so auf, dass sie tatsächlich auch was lernen. Und wenn man dann gleich so ein paar Tricks mit verrät, wie das ein oder andere leichter gehen kann, dann sind sie dankbar. Es geht wirklich in kleinen Schritten. Konzentration und Aufmerksamkeit, Memory spielen. Aber eigentlich allein überhaupt den Fokus auf etwas halten, konzentriert am Ball bleiben, ein Gesellschaftsspiel gemeinsam zu Ende spielen, trainiert das ja ungemein. Ja.
Was auch bei der Dyskalkulie auch immer schwerfällt, sind die Übergänge zu 10, wenn man 8 plus 7 hat. Okay, das geht jetzt noch, aber das ist dann.
So, für dich mag das noch gehen.
Ja, oder.
Da ist ja schon der ein oder andere
Ja,
raus.
genau. Also die 10er-Übergänge, die fallen auch
Also,
meistens
wenn wir so
schwer.
einen Ablauf machen würden, so einen groben, würde ich als allererstes natürlich den Zahlenraum bis 10 abklappern, bis zum Umfallen, bis der sicher ist. Die sogenannten verliebten Zahlen, also alles, was in Summe 10er gibt. Und wenn das funktioniert, wenn das sicher ist, dann würde ich den Schritt weitergehen bis 20. Also immer auch Plus und Minus rechnen, ne? Und dann eben, wir füllen zuerst auf den Zehner auf und gucken, wie viel da noch fehlt. Auch wirklich mit diesen kleinen Würfelchen arbeiten oder mit Stiften arbeiten, mit Knöpfen arbeiten, was auch immer da ist, um es zu visualisieren. Weil, damit man was hat. Und dafür sind die Finger ja eigentlich gut. Wir haben die in der Regel ja immer dabei. Und wenn wir uns halt Kniffe und Tricks erarbeiten, wie wir vielleicht ohne die Finger bewusst nutzen zu müssen, dennoch wissen, das sind 6 und dann sind da eben noch 4 übrig. Das wäre vielleicht der nächste Schritt, um davon auch loszukommen. Das heißt, du guckst dir deinen Finger einfach nur noch an. So, und wenn das bis 20 sitzt, naja, da gut, dann gehen wir in den Zahlenraum bis 100. Und zwar auch erstmal nur Plus und Minus mit Zehnergang, mit Zehnerübergang, ohne Zehnerübergang. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann können wir uns die Logik des kleinen Einmaleins erschließen. Und das ist ja nicht einfach nur stupides Auswendiglernen von Malaufgaben. Also ich bin da kein Freund von. Wenn ich aber verstanden habe, wofür es gut ist, was es mir hilft, ja, dann kann ich auch da gucken. Das mache ich mit vielen beim kleinen Einmaleins. Die haben in der Regel ein, zwei, drei kleine Aufgaben pro Reihe. Wissen sie? Das sind meine Anker. Und wenn ich verstanden habe, dass ich mit Plus und mit Minus mir die anderen Sachen erarbeiten kann, ja, ich bin ein Stratege.
Klingt gut. Ich glaube,
Der
das ist
Rest fügt sich
sinnvoll.
dann.
Und wenn die Kinder sich durch die dritte Diagnose, die ich jetzt ansprechen will, nämlich ADHS, gar nicht so gut konzentrieren können und so Regulationsprobleme haben, was machst du mit den Kindern? Wie sind die Anzeichen oder was ist eigentlich ADHS?
Du hast es ja eigentlich schon auch erwähnt. Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Unruhe, impulsive Kinder. Das sind die, die vielleicht mal eher durch die Gegend poltern, dir Widerworte geben, die vielleicht den Stuhl umschubsen, die leicht explodieren. Wo es zu Hause auch, ja, werden zu Hause auch mit den Eltern viele, viele, ja, Aneckpunkte haben. Ja, was macht man mit denen? Ich glaube, erstmal Verständnis dafür aufbringen, dass die ein Stück weit erstmal so nichts dafür können. Das ist halt da. Da muss man, glaube ich, das anerkennen. Und ich glaube, Verständnis, Empathie auf der anderen Seite bringt viel, weil ich muss sagen, die Kinder, die so sind, mit denen komme ich besonders gut klar. Dann läuft das Kind halt durch den Raum. Also gut, ich habe mit weniger Kindern als 26 plus zu tun, da mag das noch gehen. Aber wenn die sich verstanden fühlen und man auch erkennt vielleicht, dass sie gerade an ihre Grenzen kommen und dass man herausfindet, okay, was brauchst du jetzt? Musst du jetzt eine Runde um den Block laufen oder die Treppe einmal rauf und runter? Oder brauchst du vielleicht Kopfhörer, damit die Geräuschkulisse dich, dass du davor ein bisschen geschützt bist, um dich konzentrieren zu können? Ich glaube, wenn man das weiß und wahrnimmt und ausprobiert, dann schafft es auch Möglichkeiten für dieses Kind an seine, ja, Fähigkeiten ranzukommen.
Was glaubst du, sind die Ursachen dafür? Gibt's da auch vererbte Anlagen oder ist das ein Phänomen auch der Überforderung im Elternhaus oder vielleicht ein so ein Charaktermerkmal, weil es gibt ja auch durchaus Prominente, die genau dadurch berühmt geworden sind. Also es kommt halt so aufs Umfeld an, ne? Wie es akzeptiert wird.
Ja, also ich glaube, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme, Impulsivität als auch vielleicht eine körperliche Unruhe, das bringen wir ja alle irgendwie mit. Also vielleicht nicht jeder, aber das ist erstmal per se nichts Krankhaftes oder gleich eine ADHS. Auch wenn vielleicht gerne die Schublade direkt aufgemacht wird und das Kind da reingestopft wird. Konzentrieren, in der Regel kann sich jedes Kind bei Dingen, die sie interessieren. Mhm. Und wo sie den Anschluss zu haben. Haben wir jetzt aber Kinder, die selbst vielleicht zu Hause an den Sachen, die sie sich selber aussuchen, auch da nach 5 Minuten abbrechen, sich das Neue nehmen. Das wäre dann so der Moment, wo man vielleicht darüber dann nachdenken kann und das mal testen darf. Ansonsten, mhm, glaube ich, hat nicht jeder, dann hätte ich auch eine ADHS, glaube ich, mhm, durchaus. Die Ursache für ADHS findet man auch hier wieder in einer Veränderung der Funktionsweise des Gehirns. Also das ist wirklich dann etwas, wofür der Mensch, das Kind, nichts kann. Wie gesagt, die Forscher forschen daran, was damit zu tun ist. Es sind kleine genetische Veränderungen, die eben durch die Schwangerschaft, durch das, was in der Zeit danach kommt, verstärkt werden können. Also die Umwelteinflüsse, die das verstärken können, sind sehr groß.
Mhm. Also, aber es liegt nicht irgendwo eine Angst im Hintergrund.
Ich würde eher sagen, mhm, tatsächlich, das ist das, wo es sich vielleicht dann mal hinentwickeln kann. Tatsächlich. Mhm. Also wenn wir eben uns nicht konzentrieren können, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering, wir kommen nicht mehr mit, wir ecken ständig an, weil wir vielleicht im Spiel die anderen Kinder immer stören. Wir fallen ja eigentlich nur negativ auf. Mhm. Und das natürlich, was passiert dann? Ich werde ausgegrenzt, in der Schule ständig ermahnt vom Lehrer, Mama und Papa irgendwie rasten auch völlig ständig aus, weil ich irgendwie nie der Norm entspreche. Und glaube ich, dieses Drumherum, dieses soziale Umfeld dann, oder wie die reagieren, die können ja auch nicht anders. Woher sollen sie es wissen? Ne? Mhm. Aber ich glaube, das am Ende führt dann dazu, dass ich vielleicht eine Schulangst entwickle, dass ich mit körperlichen Symptomen
oder soziale Ängste.
Ja, das, mhm, das kann dann würde ich sagen, ist die Angst eher eine Folge dessen.
Ich habe auch mich mit einer Mutter unterhalten, die sagte, dass ihr Sohn immer Beschwerden mitgebracht hat. Ja, also ich habe hier irgendwie dies getan oder habe das getan und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich da getan haben soll. Ich bin halt ein bisschen doll irgendwie zu ihm gegangen oder ein bisschen zu laut gewesen oder so. Also ein Anzeichen von ADHS findet, und du hast es gut auf den Punkt gebracht, ist, wenn irgendwie das Umfeld sagt, du störst oder so nicht, wo viele Beschwerden kommen, mhm, das Verhalten war auffällig oder negativ. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, wenn die Kinder es eigentlich gut meinen.
Ja, und in der Regel sind diese Kinder sehr kreativ. Die sind, mhm, durchaus auch sozial. Also das, was ich erlebt habe, ist genau das Gegenteil von dem, wie mir diese Kinder dann beschrieben wurden. Mhm. Und eine Schwierigkeit im Lesen und Schreiben, eine Rechenschwäche, ist dann eben zwangsläufig eine Folge von diesem Aufmerksamkeitsproblem.
Mhm. Eigentlich ist ja schön. Also ich bin eher so der lethargische Typ. Ich finde immer toll, wenn welche mit Energie so ein bisschen auflockern, ja, zumindest mich. Und es ist eigentlich schade, wenn man sagt, hier bremst dich mal ein bisschen aus. Wenn es vielleicht einfach nur daran liegt, dass der Raum ein bisschen größer sein könnte.
Mhm. Und genauso fallen die Kinder durchs Raster, mhm, die eben ganz leise sind. Mhm. Die dann eben verträumt aus dem Fenster schauen. Die fallen in der Regel nicht auf.
Sind so. Das auch ADHS-Kinder?
Das sind dann ADS, ohne Hyperaktivität.
So. Ja, stimmt.
Ja. Mhm. Also die fallen natürlich auch nicht auf. Und da fällt es eben auch nicht auf, dass denen Wissen fehlt. Weil wenn du ständig abgelenkt bist und da draußen guckst oder träumst oder, mhm, dein Gedanken nachhängst, kriegst du natürlich auch nicht mit, was der Lehrer sagt.
Mhm. Hast du auch Kinder, wo du jetzt gerade bei der Verträumtheit bist, die hochsensibel sind? Hast du damit Erfahrung?
Ich habe davon jetzt schon viel gehört in letzter Zeit, aber bin mir dessen gar nicht so bewusst, ob davon auch einige Kinder betroffen sind. Weil ich, mhm, glaube, das Thema ist noch wird viel zu selten angesprochen. Mhm. Also ich habe schon Kinder, die sind sehr, sehr ruhig. Mit denen darf man schon behutsam umgehen. Aber ob die gleich wirklich hochsensibel sind, das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du da, hast du da.
Ja, hochsensibel heißt nicht, dass sie ruhig sind, sondern
Okay.
dass sie Dinge aufnehmen, vor allem im sozialen Bereich, Schwingungen, so wenn ich das jetzt mal so abstrakt sagen darf, aufnehmen und merken, sehr empathisch merken, wie es den anderen geht und das als eigentlich Priorität sehen in ihrem Leben. Und deswegen kriegen sie vom Unterricht nicht so viel mit, weil sie sich um
Ja.
die soziale Gruppe befassen, damit beschäftigen. Und genau, sie sind meistens Kinder, die sehr beliebt sind, die die Gruppe zusammenhalten und gleichzeitig aber schlechte Noten mitbringen, weil sie abgelenkt werden, weil das Licht schlecht ist, weil sie darüber nachdenken, weil der Stift nicht der richtige ist. Also ich glaube, hochsensible Kinder, die brauchen ganz viel Beschäftigung mit sich selbst. Also dass wenn man Lerntherapie mit ihnen macht, dass man ganz viel ihre Welt akzeptiert und versteht, weil ich glaube, die Kinder haben das Gefühl, niemand versteht, was sie meinen.
Und
Weil
ich.
sie sagen, hä, wieso können hier alle arbeiten? Es ist die ganze Zeit ein Geklopfe oder der Laubbläser draußen. Wie könnt ihr alle
Aber
arbeiten?
Caroline, da sagst du eigentlich was, was für alle gilt. Also alles, was wir aufgezählt haben, jeder, glaube ich, von den Kindern im schlimmsten Fall, also wirklich, hat das Gefühl, die verstehen mich nicht. Das ist das
Ja, ne?
ADHS-Kind, das
Stimmt.
ist vielleicht auch das Kind
Ja.
mit der Rechenschwäche,
Ja.
was sagt, ich kann es halt nicht, keine Ahnung, aber seine ist doch gar nicht so schwer, kommt dann vielleicht und macht doch jetzt einfach mal. Dieses Unverständnis, ich glaube, das haben sie alle gleich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was für, egal mit welcher Diagnose oder was auch immer die Kinder kommen oder was grundsätzlich ja für alle gilt, wahrnehmen, achtsam sein. Glaube ich, und das ist die Schwierigkeit, die der Lehrer dann oder die Lehrerin vielleicht hat, diesen 30 Kindern da wirklich gerecht zu werden im Einzelnen. Das ist eine hohe, hohe Aufgabe. Oder auch wir Eltern natürlich in dem Ganzen, was wir so um uns haben, wahrzunehmen, dass das eben nicht Absicht ist. Das Kind will mich nicht ärgern, das macht es nicht um, sondern es kann halt nicht. Es hat keinen Plan B vielleicht und fährt dann die Muster, die gut funktionieren. Und da ist, glaube ich, Schritt 1, liebe Eltern, lieber Lehrer, liebe Lehrerin, wer auch immer mit diesen Kindern arbeitet, erkenne dich selbst an der Stelle. Guck, wie reagierst du? Was machst du, was dann vielleicht das Ganze noch schlimmer macht auf der anderen Seite? Also da muss man an sich oder darf, muss, sollte an sich selbst erstmal arbeiten. Und ich glaube, wenn wir Erwachsenen uns da bewusst werden, was wir vielleicht sagen, was das ein oder andere triggert beim Kind und natürlich ein Verhalten auslöst, ob wir Alternativen irgendwie an den Start legen können. Also ich sage Eltern gerne dann auch, ne, mach doch mal jetzt wirklich etwas völlig Unerwartetes, wenn dein Kind davon ausgeht, du maulst es gleich voll, weil die Erfahrung immer so war. Also was könntest du machen, um einfach nicht dieses Muster wieder abzurufen, weil dann meckert Mutti, meckert Kind, meckert Mutti noch mehr, Kind wird richtig sauer, wenn wir jetzt sehr schlimme Pubertät haben, knallen die Türen, fliegen die Fetzen und am Ende sind sie alle gefrustet.
Ja.
Tut das Not, ist die Frage. Und ich glaube, da ist wirklich, darf der Erwachsene zuerst bei sich selber gucken.
Ja, und irgendwo hat ja auch jeder irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Leben und so verschieden ist man überhaupt gar nicht. Genau, man darf bloß nicht so daran zerbrechen, ne? Und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, ich schaffe es nicht. Das ist dann halt immer das Doofste, was passieren kann.
Ja, ist leichter gesagt am Ende als getan, aber tatsächlich, wenn es soweit ist, ich glaube, sich irgendwo Hilfe holen. Wenn es der Weg zum Kinderarzt ist, wenn es der Weg zum Lehrer ist, zur Lehrerin, zu jemandem, dem man vertraut, um einfach auch als Elternteil sich da mal Luft zu machen, weil nichts ist schlimmer, als wenn wir uns an den Problemen aufreiben.
Ja, voll.
Ich
Voll.
glaube, also das glaube ich, hol dir Hilfe, wenn es so nicht mehr geht, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht zurecht. Das ist, finde ich, ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil, sondern Zeichen von Stärke.
Ja, das finde ich auch.
Leserechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten, Aufmerksamkeit und Konzentration. Bring was mal auf diese Drei Punkte runtergebrochen sind so die häufigen Herausforderungen, die die Kinder haben, die zu uns kommen. Ich behaupte, wir können mit allem gut arbeiten, sodass für das Kind eine Verbesserung und eine mit weniger Leid und Druck und natürlich damit auch für die Eltern, dass man das angehen kann. Schritt 1 ist, wie gesagt, liebe Eltern, vor der eigenen Türe kehren, bevor wir am Kinde rumzerren. Vielleicht zum Ende geben wir nochmal, ich versuche mal nochmal runterzubrechen, was ich für tolle Spielideen habe, die gerade bei den Kleineren, wie gesagt, im Lesen, Schreiben, Rechnen hilfreich sind. Also Memory-Spiele gehen grundsätzlich immer. Kleine Kärtchen basteln mit dem Kind zusammen fürs ABC. Klebt einen lustigen Aufkleber hinten drauf, habe ich für einen Schüler gemacht, der steht auf Pokémon. Der hat so ABC-Karten bekommen mit Pokémon hinten drauf. Da kann man am Ende so viel draus machen.
Kennst du diese Gedichte, ich weiß gar nicht, diese irrwitzigen Gedichte von Silben? Also man muss sich mit den Kindern wahllose Silben aufmalen auf so Kärtchen, die dann halt irgendwie sortieren und dann ist das ein Gedicht. Das heißt, man muss dann sehr ausdrucksstark diese Silben präsentieren. Wama ka lama mo. Und dann ist der nächste dran. Aber das ist was weiß ich, aber das fand ich so cool, das habe ich noch nie ausprobiert.
Aber das ist eine schöne Idee fürs Lesetraining
am Anfang.
Es ist eine sehr schöne Idee.
Ja, total, weil man kann sich so, man nimmt die Silben dann nicht so ernst.
Es gibt Silben-Sudokus.
Ja.
Wer da Bock drauf hat, wir haben hier auch Material, da sind einzelne Sätze, da geht es immer wieder um Doppelkonsonanten in den Wörtern. Die Sätze sind, man kann über den Sinn streiten. Aber eben, ich habe dann so ein Doku da und dann bastle ich mir, dann setze ich mich eben auf hunderte Male, während ich dieses Sudoku löse, mit dieser Rechtschreibung dieser Wörter auseinander.
Stimmt.
Es gibt Bücher zum Lesen, die heißen, glaube ich, erst ich ein Stück, dann du ein Stück. Vielleicht um da ins Lesen zu kommen. Also sucht auch Bücher und Themen, die das Kind interessieren. Kleine Sachen, nicht zu viel am Anfang. Wir wollen ja, dass da das Interesse kommt. Und das ist körperlich wirklich anstrengend für die Kinder.
Gibt es auch Schreibespiele?
Hier Geigenmännchen zum Beispiel. Da einfache Wörter nehmen. Man muss sich das Wort vielleicht raussuchen. Man muss es sich einmal aufschreiben. Man muss herausfinden, wie viele Buchstaben das hat. Zum Beispiel. Stadt, Land, Fluss.
Ja, ist doch auch mit lustigen Kategorien.
Zum Beispiel, das gibt es ja da in den verschiedensten Ausführungen und danach macht ihr einen Satz daraus. Wendet die vier goldenen Fritzi-Regeln an, Satzanfänge, Satzende, I-Pünktchen und Großkleinschreibung. Und das sind nun mal die häufigsten Fehler, die gemacht werden. Und wenn die sicher sind und das Kind immer selber kontrollieren lassen, das ist, glaube ich, das maßgebliche selber Eigenkontrolle.
Kennst du diese Faltsätze? Also man muss immer ein Wort, also da steht irgendwie, keine Ahnung, Artikel, Nomen, Adjektiv und so weiter. Und dann muss man das immer so rumgeben und dann kommt irgendwann ein lustiger Satz raus.
Ja.
Das ist irgendwie auch lustig.
Stille Post ist doch eigentlich auch ein schönes Konzentrationstraining, oder?
Stille Post?
Zuhören? Habe ich lange nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Stille Post ist doch
aber
eigentlich...
Aber sagt man da immer nur ein Wort?
Nee, du kannst ein Wort sagen, je nachdem wie viele mitspielen, kommt am Ende was völlig anderes raus, ne? Aber auch da, das kann man... Doch, also da, ich glaube, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Nimm ein Leiterspiel und verknüpf dies jedes Mal, wenn du hoch oder runter gehen musst, keine Ahnung, als Belohnung oder Strafe, wie auch immer, als Belohnung natürlich. Lies ein Wort oder schreib ein Wort.
Oh ja, das stimmt. Es gibt echt coole, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so Routenspiele. Also warte mal, nicht Pferderennen, sondern es gibt auch in der Spielesammlung, heißt das, glaube ich, Gänsemarsch oder Gänsejagd oder so. Und dann gibt es so rote Punkte und da erzähl einen Witz, schreibe das Alphabet, sage und so weiter. Und es ist so witzig mit Kindern.
Ich ärgere dich bei jeder Sechs oder so oder wie auch immer. Also ich glaube, da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und entwickelt das mit den Kindern auch gemeinsam. Und wie gesagt, fürs Rechnen, mein Lieblingsspiel ist das Klapprett. Kniffel. Oder auch hier von mir aus Spiele Stadt, Land, Fluss. Und du kriegst ja für jede Kategorie einen Punkt. Am Ende wird zusammengezählt.
Also was wir immer spielen, ist in der Familie Sky Joe.
Ah ja.
Kennst du das?
Ja, ich glaube.
Also man muss da so eine Dreier- und Viererreihe von Karten und
Ja.
dann fallen die quasi weg, wenn man eine gleiche Reihe an Zweien hat und dann fallen die raus und so. Aber man muss am Ende zusammenrechnen, wie viele man hat,
Ja.
wie viele Punkte man hat und es sind auch Minuskarten dabei.
Ja.
Es gibt auch online, ich weiß nicht, ob du Fan von Online-Spielen bist, aber es gibt coole kleine Online-Spiele zum Rechnen und auch Silbenspiele, die man auffangen muss und so weiter. Oder was
Ja,
sind
dann setzen wir
Nomen?
den Link auf jeden
Ja,
Fall.
voll. Also was sind Nomen? Also da muss man eingeben, dass man, ob man entweder Silben fangen will oder Nomen finden, fangen. Und dann geht's los und dann, also das macht voll Spaß. Immer wieder gerne.
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten
Ja.
und Regelmäßigkeit. Und regelmäßig heißt halt nicht einmal in der Woche, sondern tatsächlich jeden Tag. Aber dann lieber 5 Minuten, 10 Minuten, nicht länger.
Was auch schön ist, ist Comics lesen. Es ist eben auch eine kleine Hilfe, sich mit seinen visuellen Sinnen auseinanderzusetzen, die ja, wenn man nicht so gut lesen und schreiben kann, eigentlich wahrscheinlich stärker sind. Und
Ja.
deswegen kann man ja auch ruhig Comics lesen und dann eben die Charakter lesen und tauschen und so. Also es
Ja,
macht ja auch
also
Spaß.
der Möglichkeiten gibt es
Ja.
wirklich viele.
Ja, voll gut. Also ich finde, das ist unsere Aufgabe für diese Sendung. Entweder natürlich die Spiele spielen und ausprobieren, aber ich würde auch gerne neue kennenlernen. Also an alle HörerInnen, wenn ihr auch Spiele habt, online oder aus der Spielesammlung, sagt sie uns und vielleicht den, ja, pädagogischen Lerneffekt noch dazu. Aber alle Spiele sind irgendwo super wichtig fürs Zusammenleben oder für die Lese-, Rechtschreib- und Rechenskills. Genau, das war also unsere Folge über die Symptome und Anzeichen. Im Gespräch waren
Fritzi.
und Caroline. Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeitrag auf der Internetseite www.lib-berlin.de.